Deutschlandfunk, Europa heute.
Im Studio ist Katharina Peetz. Hallo. Paradiesische Verhältnisse geht es in dieser Sendung. Zumindest ist das die Vorstellung, die das Ausland oft von der Situation von Lehrerinnen und Lehrern in Luxemburg hat. Denn die Bezahlung ist im EU-weiten Vergleich sehr hoch. Warum Gewerkschaften und Lehrerverbände trotzdem klagen, ist ein Thema gleich. Vorher ein Interview mit dem schwedischen Botschafter in Deutschland, Per Töresson. Anlässlich des Besuchs des schwedischen Ministerpräsidenten Kristersson heute Mittag in Berlin haben wir unter anderem über die schwedische EU-Ratspräsidentschaft und den geplanten NATO-Beitritt Schwedens gesprochen. Seit ziemlich genau einem halben Jahr ist die neue schwedische Regierung unter Ministerpräsident Ulf Kristersson von den konservativen Moderaten im Amt. Die Koalition besteht aus drei Parteien. Neben den konservativen Moderaten sind das die Christdemokraten und die Liberalen. Die Minderheitsregierung wird gestützt von den rechtsextremen Schwedendemokraten. Heute ist der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson zum Antrittsbesuch in Deutschland. Unter anderem soll mit Bundeskanzler Olaf Scholz über die Vorbereitung des EU-Gipfels nächste Woche beraten werden. Schweden hat derzeit nämlich die EU-Ratspräsidentschaft inne. Ich hatte gestern Mittag Gelegenheit, mit dem schwedischen Botschafter in Deutschland, Per Töresson, über aktuelle Herausforderungen in der schwedischen Politik und im schwedischen Verhältnis zu EU und NATO zu sprechen. Die schwedische Regierung ist ins Amt gekommen in einer Zeit, in der Sicherheitspolitik eine der zentralsten Herausforderungen ist. Infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine hat Schweden, noch unter der alten schwedischen Regierung, den NATO-Beitritt beantragt, zusammen mit Finnland. Bislang stocken diese Beitrittsverhandlungen aber. Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson hat gestern erklärt, dass Schweden wohl erst nach Finnland der NATO beitreten wird. Ich habe den schwedischen Botschafter Per Töresson nach seinen Erwartungen gefragt, wie lange sich dieser Prozess noch hinziehen wird.
Ja, das ist in der Tat etwas frustrierend. Wir haben ja 28 Länder, haben ja schon ratifiziert. Es hapert jetzt bei Ungarn und bei der Türkei. Ob wir getrennt eintreten werden oder zusammen, das glaube ich, ist noch nicht klar. Wir denken aber, dass wir bis zum NATO-Gipfel in Vilnius Mitte Juli, da sehen wir eigentlich, wäre es optimal, wenn sowohl Schweden als auch Finnland Mitglieder wären.
Jetzt haben Sie gesagt, vor allem die Türkei blockiert bisher oder die Verhandlungen stocken wegen der Kritik der Türkei an Schweden. Die Türkei wirft Schweden vor, dass sie nicht entschieden genug gegen Gruppen vorgeht, die die Türkei als terroristisch einstuft. Schweden hat ja jetzt einen Vorschlag für die Verschärfung der Terrorgesetze vorgelegt. Knickt Ihr Land da also ein von der Türkei?
Das sieht vielleicht so aus, aber dieser Gesetzentwurf hatten wir schon. Geplant ist, dass das neue Gesetz Anfang Juni in Kraft tritt, wobei es dann wirklich illegal wird, eine terroristische Organisation zuzugehören. Das hatten wir noch nicht, aber wie gesagt, das war schon geplant.
Also hatte nichts mit dem Veto der Türkei oder der Blockade zu tun?
Ja, vielleicht ging es ein bisschen schneller. Aber wir haben ja gelistet, wir haben ein trilaterales Abkommen, Schweden, Finnland und die Türkei, schon letztes Jahr unterzeichnet. Und da wird gelistet, was Schweden und Finnland versprechen. Und in dem gleichen Abkommen steht auch, sobald wir diese Maßnahmen erfüllt haben, wird die Türkei ratifizieren. Wir sind jetzt der Meinung, wir haben sämtliche Maßnahmen schon erfüllt und hoffen uns, dass die Türkei das auch so sehen wird.
Was erwarten Sie denn, wenn dann Schweden der NATO beigetreten ist? Was bedeutet das für die Integration Schwedens insgesamt? Man hatte sich lange eben aus der NATO ferngehalten. Auch in der EU ist Schweden ja doch einen oft eher eigenen Weg gegangen. Wird sich Schweden in den kommenden Jahren also zunehmend in die europäische und auch transatlantische Gemeinschaft einbringen?
Ja, das ist eine grundlegende Entscheidung, nach 200 Jahren Bündnisfreiheit jetzt der NATO beitreten zu wollen. Und das wollen wir mit voller Kraft machen. Wir haben erklärt, dass wir so einen 360-Grad-Approach machen werden, wo wir uns nicht nur um den Norden kümmern, sondern um das ganze Bündnisgebiet. Und wir meinen, wir bringen auch ganz tolle Kapazitäten rein, in der Luft, auf dem Wasser und unter Wasser. Also das ist wirklich was ganz Neues und wir wollen uns voll reinbringen. Und Sie haben gesagt, wir haben unseren eigenen Weg in der EU. Also wir wollen den Kern der EU zugehören. Und die einzige Ausnahme ist wahrscheinlich mit der Währung. Da hatten wir 2003 eine Volksabstimmung. Und da hat das schwedische Volk Nein gesagt zur Euro. Und jetzt, ja, müssen wir halt noch eine Volksabstimmung irgendwann abhalten.
Der Anlass für den NATO-Beitritt oder den Antrag des NATO-Beitritts war, wie gesagt, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Vor einem halben Jahr explodierten die Röhren der Ostsee-Gaspipelines Nord Stream 1 und 2. Schweden ist an den Ermittlungen dazu beteiligt. Es gibt nun Spuren, die in die Ukraine führen. Vielleicht können Sie einen kurzen Einblick geben. Wo stehen die schwedischen Ermittlungen und was bedeutet das für den schwedischen Umgang mit der Ukraine?
Ja, das sind ja erst unbestätigte Informationen. Was wir wissen, also unsere Staatsanwaltschaft hat ja festgestellt, dass ein Sabotageakt vorliegt. Wir haben Spuren von explosivem Material gefunden. Aber der Rest ist eigentlich immer noch geheim gehalten. Ich habe da keine weiteren Informationen. Ich weiß aber, dass unsere Staatsanwaltschaft eng auch mit der dänischen und mit der deutschen Staatsanwaltschaft arbeiten.
Aber es ist nicht absehbar, wann da Konkreteres öffentlich wird.
Nicht, dass ich wüsste, leider.
Wenn wir beim Stichwort Gas sind und vielleicht mal auch auf Schwedens Rolle bei der EU-Ratspräsidentschaft, die Sie ja gerade seit Anfang des Jahres innehaben, zu sprechen kommen. Viele EU-Mitgliedstaaten haben jetzt in den vergangenen Monaten Gas aus Ländern gekauft oder sogenannte Energiepartnerschaften forciert mit Ländern, die nicht unbedingt der freiheitlichen Grundordnung verpflichtet sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Sie selbst haben mit Blick auf die EU-Ratspräsidentschaft Schwedens gesagt, dass das Ziel dieser Ratspräsidentschaft sei, dass Europa grüner, freier und sicherer werde. Wie passt das zusammen, dieses Ziel von Freiheit und Sicherheit, wenn wir uns anschauen, dass wir uns jetzt teilweise weiter in Abhängigkeiten von autokratischen Regimen begeben?
Eigentlich passt es ja ganz gut. Für Schweden ist das kein Thema, denn wir sind eigentlich ganz unabhängig von Gas. Aber dass wir uns von der Abhängigkeit von russischem Gas befreit haben, das trägt ja ganz gewaltig zur Sicherheit und zur Wettbewerbsfähigkeit bei. Und ich glaube, wir sehen das genau wie die deutsche Regierung mit dem Naturgas. Das ist eine Übergangslösung. Wir müssen viel mehr auf erneuerbare Energien setzen. Und da können wir in Schweden mit gutem Beispiel vorangehen.
Aber es wurden, wie gesagt, Gasverträge ja auch mit anderen Ländern, jetzt nicht mehr Russland, aber dann eben anderen autokratischen Regimen abgeschlossen. Haben Sie da aus der Position der EU-Ratspräsidentschaft Vorbehalte?
Eigentlich nicht. Das ist ja nationale Kompetenz, wie man seine Energiesysteme gestalten möchte.
Wobei die EU ja zusammen Gas einkaufen will auch.
Ja. Aber es gibt ja nur auf dem Weltmarkt leider so viel Gas. Und ich glaube, wenn wir nur aus demokratischen Staaten kaufen würden, dann hätten wir nicht genug.
Wenn wir beim Stichwort, ja, Sie haben gerade gesagt, erneuerbare Energien Klimaschutz sind. Eine Maßnahme, die man da ergreifen will, ist ja das geplante Verbot von Neuzulassungen von Verbrennerautos. Schweden, wie gesagt, gerade die EU-Ratspräsidentschaft inne, hat in dieser Funktion auch betont, man wolle da diesen finalen Beschluss nicht weiter aufschieben. Jetzt hat aber Deutschland unter anderem mit Italien, Polen und Tschechien eine Allianz gegen dieses Verbrenner ausgeschlossen. Wie genervt ist die schwedische Regierung gerade von dieser deutschen Blockade?
Ja, wir waren überrascht, sagen wir es so. Das kam ja relativ plötzlich. Und wir sind jetzt in engen Gesprächen, vor allem mit der Kommission, dass wir vielleicht eine Lösung finden. Denn das sollte ja wirklich nicht das ganze Paket stoppen. Das ist so wichtig, dass die EU weiterhin ganz strenge Regeln setzt und auch erfüllt. dass wir als Vorreiter auf der Weltbühne sind. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir zu einer einvernehmlichen Lösung kommen. Wie diese Lösung aussieht, kann ich leider, da kann ich nur spekulieren.
Und wann diese Lösung erreicht wird, können Sie auch noch nicht sagen?
Noch nicht, aber das sollte ja schon während unserer Präsidentschaft fertig sein.
Die ja dann jetzt eben auch nur noch 3 Monate ungefähr dauert. Ich würde gerne noch auf ein anderes Verbot zu sprechen kommen. Die EU-Institutionen haben in den vergangenen Wochen die chinesische TikTok-App auf Dienstgeräten verboten, aus Sicherheitsbedenken. Man ist ja beim Thema Sicherheit, Online-Sicherheit, bereits seit längerem auch mit der neuen E-Privacy-Verordnung zugange. Da geht es unter anderem um Vertraulichkeit bei Messenger-Diensten und E-Mails. Jetzt hat das EU-Parlament explizit der schwedischen Ratspräsidentschaft vorgeworfen, da nicht genügend Engagement an den Tag zu legen. Warum tut sich da Schweden so schwer mit, obwohl man ja eigentlich als einer der Vorreiter im Bereich Digitalisierung gilt?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich weiß nicht, ob die Beschreibung stimmt, denn wie Sie sagen, wir sind Vorreiter. Bei uns zum Beispiel, den Ministerien in Schweden, wurde TikTok schon vor einem Jahr oder so verboten. Aber ob es da irgendwelche Probleme gibt, da habe ich keine Kenntnisse. Das kann ich leider nicht näher beschreiben.
Dann kommen wir noch auf einen Punkt zu sprechen, der ein bisschen mehr sozusagen mit der eigenen schwedischen Außenpolitik zu tun hat. Hier in Deutschland haben wir in den letzten Wochen viel über das Stichwort feministische Außenpolitik gesprochen, weil das Auswärtige Amt hier eben entsprechende Leitlinien vorgestellt hat. Da gilt ja Schweden eben auch als Vorbild, weil man 2014 das erstmals als offizielle Regierungsleitlinie eingeführt hat. Inzwischen ist man da aber zurückgerudert und die aktuelle Regierung benutzt eben diesen Begriff oder dieses Konzept nicht mehr. Beobachten wir da in Schweden also gerade den befürchteten Rollback, was die Gleichstellung angeht?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass leider ist der Ausdruck feministische Außenpolitik ist irgendwie politisch geworden in der Wahlkampf letztes Jahr. Inhaltlich hat sich aber eigentlich gar nichts geändert. Gleichstellung zwischen Mann und Frau bleibt auf höchster Priorordnung in der schwedischen Außenpolitik. Es ging wirklich nur um dieses Label.
Der schwedische Botschafter Per Tyresson über feministische Außenpolitik. Von dem Begriff hat sich die neue schwedische Regierung verabschiedet. Wir haben außerdem über den geplanten NATO-Beitritt, den schwedischen Ermittlungsstand zu den Nord Stream-Explosionen und die schwedische EU-Ratspräsidentschaft gesprochen. In politischen Kommunikation ist es gang und gäbe, Maßnahmen, Treffen oder Gesetzen einen toll klingenden Namen zu verpassen. Ein viel gescholtenes Beispiel ist das Gute-Kita-Gesetz. Mit einem wichtig anmutenden Titel eine Zusammenkunft aufzublasen, das wurde auch der Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP vorgeworfen. Sie hat gestern und heute zum sogenannten Bildungsgipfel eingeladen. Ein solcher war im Koalitionsvertrag der Ampel versprochen worden. Die Veranstaltung, eine Fachkonferenz von Vertreterinnen der Bildungspolitik, Gewerkschaften, Lehrerverbänden und Bildungsexperten, war als Showveranstaltung und Nebelkerze kritisiert worden, weil keine konkreten Ergebnisse oder Zusagen zu erwarten sind. 14 der 16 Kultusminister der Länder blieben dem Treffen deshalb auch fern. Einig ist man sich zumindest dahingehend, dass es in der deutschen Bildungspolitik große Defizite gibt. Ungleiche Bildungschancen, verschleppte Digitalisierung und Lehrermangel gehören zu den gravierendsten Problemen. Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland klagen über eine zu hohe Arbeitsbelastung, zu große Klassen und oft auch zu geringe Bezahlung. In diesem Punkt Bezahlung springt einem beim Blick ins europäische Ausland Luxemburg als Vorbild ins Auge. Einsteiger verdienen dort 70.000 Euro brutto im Jahr, deutlich mehr als der EU-Durchschnitt. Auch die Klassen sind kleiner. Allerdings stehen Lehrerinnen und Lehrer in Luxemburg vor anderen Herausforderungen.
Eine davon ist die Mehrsprachigkeit, wie unsere Luxemburg-Korrespondentin Anke Schäfer recherchiert hat.
Nirgendwo verdienen Lehrer in der EU so viel wie in Luxemburg. 2021 konnten Einsteiger mit einem Bruttojahresgehalt von rund 70.000 Euro rechnen. Im Durchschnitt verdienen Lehrerinnen in der EU in ihrem ersten Jahr nur 25.000 Euro. Also paradiesische Startbedingungen mitnichten, sagt Patrick Remakel, Präsident des Syndicat National des Enseignants, der Lehrergewerkschaft, die für die Grundschulen zuständig ist.
Von außen gesehen sagt man vielleicht, dass die Lehrer in Luxemburg in einem Paradies leben. Man hört dann immer, die verdienen mehr als die Lehrer in anderen Ländern. Nur man muss sich dann auch die Lebenshaltungskosten anschauen.
Die Lebenshaltungskosten, etwa Mieten, Lebensmittelpreise, Bekleidung, Kosten für Sport und Hobbys etc. liegen weit über dem EU-Durchschnitt. Also bleibt auch für Lehrer nicht so viel vom hohen Jahresgehalt. Und wie ist das mit der Größe der Klassen? Luxemburger Klassen sind klein, in den Grundschulen im Durchschnitt auf 15 Kinder beschränkt.
Wir haben Luxemburger, wir haben Leute, die nicht aus Luxemburg kommen. Also der Minister hat einmal gesagt, wir haben mehr Nationalitäten als Schüler in einer Klasse. Und das ist dann schon ein Problem.
In Luxemburg müssen Kinder von Geflüchteten ebenso wie von allen anderen Einwanderern die drei offiziellen Landessprachen sprechen lernen: Luxemburgisch, Deutsch und Französisch. Grundschulen und auch Sekundarschulen bieten Auffangklassen an, um Kinder in den Sprachen fit zu machen. Um sämtlichen Aufgaben besser gerecht zu werden, brauchen Luxemburger Schulen dringend mehr Lehrerinnen und Lehrer. Das sagen zumindest die Gewerkschafter. Raoul Scholtes, Präsident der FEDUS, der Sekundarschulgewerkschaft, erzählt, dass in der Vergangenheit schon angehende Lehrerinnen aus der EU angeworben werden sollten.
Es wurde auch im Sekundarschulbereich schon mal versucht, in Frankreich Leute anzuwerben. Aber da hat man auch fast keine Leute gefunden.
Auch da erweist sich die Vielsprachigkeit des Landes als Herausforderung. Wer Lehrer werden will, muss einen Sprachtest machen, auch in Luxemburgisch. Dass es im Land einen Lehrermangel gäbe, wird im Luxemburger Bildungsministerium übrigens nicht bestätigt. Für jeder Klasse stünde eine Lehrkraft. Nirgendwo würden Stunden ausfallen, heißt es. Gleichzeitig hat die Luxemburger Regierung aber schon vor 5 Jahren ein Programm für Quereinsteiger aufgelegt. Claude Maisch, der Luxemburger Bildungsminister, findet:
Man muss sich auch vielleicht öffnen für Menschen, die anderes Studium schon abgeschlossen haben, aber vielleicht auch für Menschen, die eine Berufserfahrung haben, dann umsatteln wollen.
Doch natürlich stehen auch die Quereinsteiger vor der Sprachherausforderung. Könnten dann dafür die sogenannten Europaschulen eine Lösung sein?
Die Europaschulen wurden ja geschaffen, um Schüler mit unterschiedlichen Muttersprachen in einer Schule zusammen zu unterrichten. Und die Wahlmöglichkeiten von der Sprache, in der ich unterrichtet werde, aber auch von den Fremdsprachen, die ich lernen will, sind einfach viel, viel größer. Die Nachfrage nach diesen Schulen ist sehr, sehr groß.
Gleichzeitig müsse man das traditionelle Schulsystem anpassen und stärken. Darauf legt Minister Maisch viel Wert. Das gilt für den Umgang mit den Sprachen, aber gerade auch dann, wenn es um Inklusion und Kinder mit spezifischem Förderbedarf geht. Daher gibt es in Luxemburg seit einiger Zeit Teams von Psychologen und Sonderpädagogen, die die Lehrerschaft unterstützen. Hier setzt der Bildungsminister bereits bei der Ausbildung der Lehrkräfte an.
Wir haben gerade mit der Universität Luxemburg verabredet, dass es eine Spezialisierung auf Masterniveau für Lehrer geben soll im Bereich der Sonderpädagogik, im Bereich der Inklusion, weil wir auch Fachkräfte brauchen, die sowohl unterrichten können, wie aber auch wissen, welchen Unterricht brauchen jetzt gerade Kinder mit spezifischem Förderbedarf.
Es wird also was getan für die Lehrerschaft in Luxemburg und gleichwohl sagt der Gewerkschafter Raoul Scholtes:
Also hier ist das gar nicht so viel paradiesicher. Wir schauen denselben Problemen entgegen wie unsere Nachbarn.
Der Lehrergewerkschafter Raoul Scholtes im Beitrag von Anke Schäfer über die Situation von Lehrerinnen in Luxemburg. Das war die Sendung Europa heute. Mein Name ist Katharina Peetz. Danke fürs Zuhören und bis bald.